Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Hallo zusammen.
Gott. Das Lenkrad ist auch noch dran. Um dieses Auto hat mich jeder beneidet.
Waren die blind?
Nein, das waren Manta-Fans. Dieses Auto hier, das war der absolute Kult.
Tja, Tischweigers Manta-Sequel war ein Erfolg im Kino. Aber hinter den Kulissen soll ja einiges im Argen gelegen haben. Deshalb hat die Produktionsfirma Constantin jetzt eine Erklärung vorgelegt, wie es künftig besser laufen soll mit dem Arbeitsklima und den Arbeitszeiten zum Beispiel. Das schauen wir uns gleich genauer an. Hier im Kompressor herzlich willkommen. Die Firma Constantin Film will die eigenen Produktionsstandards verbessern. In einer Erklärung heißt es, drei Felder seien damit gemeint: Arbeitsklima, Arbeitssicherheit und Arbeitszeit. Ja, warum das Ganze jetzt? Constantin Film war unter Druck geraten, weil es Beschwerden am Filmset von Manta, zweiter Teil gab. Vor allem gegen Regisseur und Hauptdarsteller Till Schweiger. Das war letztes Jahr im Sommer. Daher war von Schikane die Rede und von einem Klima der Angst. Nun hat die Filmfirma also reagiert und das wollen wir uns nochmal genauer anschauen mit unserer Filmkritikerin Jenny Zöker. Hallo.
Hallo.
Ja, Jenny, was war da eigentlich los am Set von Manta 2? Denn Till Schweiger hat ja die Vorwürfe zurückgewiesen, soweit ich weiß, bis heute.
Ja, also Manta 2 ist ja die Fortsetzung dieses ersten erfolgreichen Manta-Till Schweiger-Films von 1991. Und es gab im Frühjahr dieses Jahres, wir gerade gehört haben, diesen Bericht im Spiegel über ein Klima der Angst am Set, über Schweiger, der sich wie ein Imperator aufführt und betrunken ist, über unglückliche und eingeschüchterte MitarbeiterInnen. Da lief, muss man wissen, Manta 2 bereits ein paar Wochen von den Zahlen her auch sehr erfolgreich. Also sämtliche Kritiken, und zwar nicht nur die professionellen, sondern auch die auf Bewertungsportalen, die waren dagegen von Anfang an extrem schlecht. Aber das ist ja auch eine Marke der Film. Jedenfalls gab es nach diesen Spiegelvorwürfen dementsprechende Reaktionen. Und Martin Moskowitz, der Vorstandsvorsitzende der Constantin Film AG, der bestritt das alles mehr oder weniger und sagte auch, es habe sich ja niemand beschwert über Arbeitsbedingungen bei der Constantin. Die Schauspielerin Nora Tschirner, und das ist auch wichtig, denn es geht in solchen Fällen ja immer auch darum, wer spricht, wie viele zuhören, und sie ist eben sehr bekannt. Also die wackere Nora Tschirner, die widersprach dann Herrn Moskowitz und sagte, sie habe sich ja wohl bei ihm schon mal über Arbeitsbedingungen beschwert. Und das gab Moskowitz dann auch zu und gab auch in der Presse zu, dass es vielleicht am Set von Manta 2 doch nicht ganz so harmonisch war. Und er war ja auch extrem unter Druck, weil beim Filmpreis im Mai dieses Jahres Claudia Roth die Constantin explizit aufgefordert hatte, diese Angelegenheit zu untersuchen und eben gegebenenfalls nicht hinzunehmen und Maßnahmen einzuleiten. Und das ist jetzt damit passiert.
Also alles nicht so ganz freiwillig, aber dann doch. Also was steht drin in der Erklärung? Was will Constantin mit Blick auf diese Probleme damals jetzt verbessern?
In der Erklärung steht erstmal drin, dass es eben diese unabhängige Untersuchung durch eine Rechtsanwaltskanzlei gab. Man hat von knapp über 100 Personen, die bei den Manta 2 Dreharbeiten mitgesetzt haben, 50 befragt. Und davon hat die Mehrheit sich zwar positiv geäußert, aber eben doch noch viele haben gesagt, die Stimmung sei schlecht gewesen, hoher Druck, hohe Arbeitsbelastung. Also Fehlverhalten am Set habe es schon gegeben, steht da etwas schwammig. Dem Anspruch an ein gutes Arbeitsumfeld sei man also nicht genügend nachgekommen. Spezifische Verfehlungen von Schweiger werden nicht explizit genannt, das ist alles eher allgemein gehalten. Und deswegen habe man aber ein Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht, quasi ein Code of Conduct, so ein Verhaltenskodex. Moskowitz nennt das verbindliche Standards. Dazu gehört dann eine unabhängige Vertrauensperson, die man ansprechen kann in solchen Fällen. Dann Schulungen und Workshops für das Führungspersonal, also die AbteilungsleiterInnen. Ja, man darf ja nicht vergessen, die Grundlage bei sowas ist immer Hierarchie. Dann soll es jemanden zur Verbesserung der Kommunikation am Set geben und auch anonyme Feedbacksysteme. Und dann eben noch diese Maßnahmen in Bezug auf Arbeitssicherheit und Arbeitszeit. Also das sind natürlich alles Dinge, die eigentlich selbstverständlich sind. Ja. Man nennt das faire Arbeitsbedingungen. Ja, so heißt auch die Erklärung. Ich finde es aber auf jeden Fall gut, dass es zusätzlich zu einer unabhängigen Vertrauensperson diese anonymen Feedbacksysteme gibt und dass Führungskräfte geschult werden. Denn ganz wichtig, es geht hier nicht um Demonstrationen oder darum, ein Arbeitsfeld zu vergiften durch Beschwerden, sondern darum, dieser Hierarchie, die ja teilweise strukturell fast notwendig ist, um so ein komplexes Ding wie einen Film zu stemmen, wo es um Geld geht, dass man die Beteiligten eben vor den negativen Folgen dieser Hierarchien schützen muss, ob das dann alles wirklich funktioniert. Das muss man allerdings abwarten. Das Angebot muss aber gemacht werden.
Und der Beschreibung jetzt nehme ich auch, dass das schon auch ernst rüberkommt, ja? Also dass es da nicht nur darum geht, nachträglich jetzt so einen Image-Schaden abzuwenden.
Ja, vielleicht beides, ne? Wie gesagt, die Constantin war auch unter Druck und musste was tun. Aber das sind ja nicht alles böse Menschen oder böse Männer, die sagen, Mist, jetzt müssen wir unsere Privilegien aufgeben. Jetzt eigentlich will ich nicht weiter wie ein fieser Imperator benehmen. Die hatten durch diese ganze Geschichte zu Recht eine schlechte PR, versuchen das jetzt auszubügeln. Aber ich bin sicher, dass der Wille zur Veränderung bei sehr vielen Beteiligten echt ist. Da gibt es natürlich unterschiedliche Motivationen. Man kann ja diese große Firma, Produktionsfirma, nicht als eine Stimme sehen. Aber auf Dauer wissen wir alle, gute Arbeitsbedingungen schlagen sich auf die Produkte, will ich mal sagen, nieder. Wenn also bekannt wird, dass die Konstantin sich für ihre Angestellten entsorgt, dann ist das besser für alle, egal aus welchen Gründen sie diese Verbesserung anstreben. Und es trägt auch noch dazu bei, uns alle dahingehend zu sensibilisieren.
Gibt es denn da eigentlich schon positive Beispiele von, sagen wir mal, Selbstverpflichtungen? Denn das in Sachen Schauspiel, Film oder auch überhaupt Bühne, also Theater und so weiter, dass es da häufig solche Probleme gibt, das ist ja bekannt.
Genau, und deswegen gibt es seit Jahren Selbstverpflichtungen und Code of Conduct in der Filmbranche. Das war eine MeToo-Folge. Also die Oscar Academy zum Beispiel hat 2017, also nach Harvey Weinstein, sich dazu geäußert und Maßnahmen auf den Weg gebracht. Internationale Streaming-Portale haben sich verpflichtet, internationale Produktionsfirmen auch. In Deutschland wurde im Jahr 2018 auch als MeToo-Folge Themis gegründet, diese unabhängige Beratungsstelle für sexuelle Belästigung und sexualisierte Gewalt in der deutschen Film- und Medienbranche, die von Branchenverbänden getragen wird. Da gibt es also schon lange ein Bewusstsein. Und Filmförderungen haben sich auch schon längst verpflichtet. Und zum Beispiel die UFA, das ist ja größer als die Konstantin, was das Produktionsvolumen betrifft. Die hat sich 2018 selbst verpflichtet, Sensibilisierungs- und Präventionsarbeit zu leisten. Ob das immer klappt, ist eine andere Frage. Aber auch die All3 Media zum Beispiel, das ist auch eine große Produktionsfirma, deutsche Tochter einer britischen Firma und eine der größten Produktionen in Deutschland. Die hat sowas mindestens seit 2020 in Richtlinien stehen. Kein Bullying und so. Ich würde prinzipiell sagen, dass man davon ausgehen kann, je größer ein Studio, desto stärker sind die Hierarchien. Also desto stärker ist der finanzielle Druck, der Karriere-Ehrgeiz. Insofern findet man vielleicht bei kleineren Filmproduktionen generell ein angenehmeres Arbeitsumfeld vor. Aber auf der anderen Seite, da diese Art von Verhalten ja strukturell auch in allen Teilen unserer Gesellschaft zu finden ist, kann das natürlich immer überall auftauchen und muss immer überall kritisiert und thematisiert werden.
Ja, mit Sicherheit. Und immerhin reiht sich jetzt die Konstantin Film dort ein. Und ja, gut, dass wir das wissen. Gut, dass du das für uns aufgearbeitet hast. Jenny Zülker, Informationen. Danke.
Gerne.
Tja, wer jetzt in Deutschland eine Wohnung sucht, der bekommt oft die kalte Schulter gezeigt. Knapp ist der Wohnraum und extrem teuer, besonders in den Großstädten. Da muss man gerade als Student Kompromisse machen, wie eine neue TV-Doku zeigt.
Zum Schlafen muss ich mich halt dann quer reinlegen oder die Füße dann ein bisschen überstehen lassen.
Das sind Florians 20 Quadratmeter für 805 Euro im Monat. Er wohnt im privaten Studentenwohnheim. Ist es ihm das wert? Wir treffen ihn kurz bevor seine Freundin hier auch noch einzieht.
Aha. Aus dem ersten Teil der RBB-Serie aufgeschlossen, die Roomtour. Morgen erscheint da eine weitere Folge auf YouTube. Marc Feuser ist Redakteur beim RBB und er hat an dieser Serie mitgearbeitet. Hallo, ich grüße Sie.
Hallo, guten Tag.
Ja, Herr Feuser, dieser Student Florian, den wir eben kurz gehört haben, der lebt in einem Wohnheim mitten im Zentrum Berlins und ja, das ist dementsprechend teuer und klein, über 800 Euro bezahlt er. Ist das überhaupt ein typischer Fall für die Wohnproblematik in Deutschland?
Ja, mittlerweile leider ja. Er wohnt da echt super schön. Schön möbliert, wie im Hotel, tolle Wände, sieht wirklich sehr, sehr ästhetisch aus. Aber Sie haben es gesagt, der einzige Haken ist, er zahlt über 800 Euro Miete im Monat. Mittlerweile bezahlen Studierende sogar zwischen 1000 und 1200 im Schnitt in Berlin für eine Wohnung. Das ist natürlich für jemanden wie Florian, der bei der Feuerwehr seine Ausbildung macht und gerade mal 1400 Euro Gehalt bekommt, eigentlich nicht mehr leistbar.
Mhm. Meinen Sie jetzt auch Studenten, die am Stadtrand irgendwo wohnen? Weil das ist ja schon ungewöhnlich viel. Ja?
Muss man sich entscheiden, genau. Mhm. Also klar, es ist ein bisschen auch eine Frage, wie möchte man auch sozial eingebunden sein? Und klar, kann man natürlich sagen, ja, zieht doch alle an den Stadtrand, aber das kann ja auch nicht die Lösung sein.
Mhm. Also, dass es zu wenige Wohnungen und zu wenig Wohnraum gibt, das ist völlig klar, selbst den Politikern mittlerweile. Was wollen Sie denn darüber hinaus zeigen in der Doku?
Wir haben mehrere Folgen. Die erste Folge, genau, die beschäftigt sich sehr intensiv mit dieser Wohnraumthematik bei Studierenden. Wir haben aber ansonsten auch jede Menge sozusagen an wohnungspolitischen Themen ausgegraben. Da geht es einmal um Energiekosten, da geht es mal um Wohnungstausch, da geht es mal um schlechte Verkehrsanbindung. Also jede Folge ist so ein bisschen unterschiedlich und beleuchtet quasi ein wohnungspolitisches Thema ganz intensiv und ausführlich.
Und was sind das für Leute, also Studierende, klar, aber ich meine jetzt auch im Hinblick darauf, wie zeigen die eigentlich ihre Wohnsituation, denn das ist ja auch nicht jedermanns Sache, oder?
Da waren wir selber ein bisschen erstaunt, dass die Leute, die wir getroffen haben, uns wirklich so nah auch in ihre Realitäten gelassen haben, uns gezeigt haben, wie sie wohnen. Das sagt ja wirklich auch immer sehr viel aus, wie Menschen ticken, wie die Wohnung eingerichtet ist, wo man sich eine Wohnung sucht. Und das ist tatsächlich, also jeder, der wohnt, hat mittlerweile fast irgendwie mit irgendeinem Thema, zumindest in der Stadt hier wie Berlin, zu tun. Da geht es einmal darum, wie viel Lärm muss ich eigentlich ertragen? Auch ein junger Mann, der zwar super, eine super schöne Wohnung hat auch, aber die leider halt an einer vierspurigen Straße liegt und S-Bahn vor der Tür hat. In anderen Folgen sind es schon sehr gesettelte Leute, die in Brandenburg wohnen, die aber keine Bahnverbindung mehr haben, die vor ein paar Jahren stillgelegt wurde. Ist also wie beim Wohnen auch ein kompletter Querschnitt durch die Gesellschaft.
Und würden Sie sagen, das sind Probleme, die sich erst in den letzten Jahren auf diese Weise auftun? Oder gab es die auch eigentlich schon immer beim Wohnen?
Denn die Ursache für diese Probleme beim Wohnen, die gibt es natürlich schon länger. Aber das, was im Moment passiert, sehen wir ja unter diesem Stichwort Gentrifizierung, wird das ja immer ganz oft zusammengefasst, dass sich da einfach sehr, sehr viel verschärft auch in den letzten Jahren. Das sehen wir zum Beispiel bei den Studierenden, das sehen wir jetzt gerade mit den hohen Energiekosten. Und das trifft natürlich oft dann diejenigen, die eben ohnehin nicht so viel Geld zur Verfügung haben, wo sich das jetzt nochmal auf eine ganz andere Weise verschärft. Und das ist in den letzten Jahren tatsächlich oft für die Leute sehr viel schwieriger geworden.
Und kommt auch Überraschendes raus? Also ich meine, ich war schon überrascht, als ich die 800 Euro da mit dem Studentenwohnheim erfahren habe. Aber auch sonst, wo man sagt, die Leute wohnen und setzen Prioritäten, die man vielleicht selber nicht setzen würde?
Ja, mich hat am meisten überrascht tatsächlich, das hatte ich kurz schon mal gerade gesagt, mit dem Thema Lärm, dass da jemand, man kommt in so eine Wohnung rein, das sieht erstmal alles total schön aus und ich sagte, ich würde alles geben, um in dieser Wohnung zu wohnen, weil es wirklich dermaßen ästhetisch ist, so lange, bis man eben die Fenster aufmacht oder versucht mal in dieser Wohnung auch zu übernachten. Dann sieht das alles schon wieder ganz anders aus. Und da kriegt man dann sozusagen dieses Thema Lärm, was auch sehr, sehr viele Leute betrifft, nochmal aus einer ganz anderen Perspektive mit. Und so ist es eigentlich bei jedem, dass sich hinter jeder Wohnungstür, wo man erstmal vermutet, ach, das ist ja total schön hier oder ein altes Landhaus oder was auch immer man, wie man sich da so schön eingerichtet hat, dass es da dann doch immer, wenn man ein bisschen genauer guckt, meistens Themen gibt, die mit dem Wohnen zusammenhängen, die aber eigentlich eher auf einer politischen Ebene lösbar wären, wenn es eben entsprechende Lösungen schon gäbe.
Also schon Finger in die Wunde auch, ja, was die Politik, die Sozialpolitik letztlich auch angeht in Deutschland.
Das haben wir zumindest versucht, in den einzelnen Folgen das mal so auseinanderzunehmen. Also sozusagen dieses schöne Wohnen und Leute mal lassen uns in ihre Wohnungen schauen. Das haben wir sozusagen als Anlass genommen in dieser Doku. Und dann aber versucht eben auch hinter die Fassade zu schauen und da ein bisschen tiefer zu kommen. Und eben, da stößt man dann ganz oft eben auf diese politischen Themen.
Ja, und Wohnen, also wenn Sie was über Wohnen zeigen, dann zeigen Sie indirekt ja auch was über mögliche Wohnungslosigkeit. Da sind Sie auch auf prekäre, traurige Geschichten gestoßen.
Wir haben da auf jeden Fall versucht, dieses Thema Wohnen so breit wie möglich abzudecken und aus verschiedenen Perspektiven zu zeigen. Wir haben jetzt nicht diese klassische Wohnungslosengeschichte, aber es ist schon in der Tat so, wie Sie gerade gesagt haben, dass sich natürlich für viele, die ohnehin wenig Geld haben, die Situation nochmal sehr, sehr viel verschärft hat in den letzten Jahren und wir da eben geguckt haben, wie können wir das auch sozusagen über eine bestimmte gesellschaftliche Schicht hinaus das Wohnthema beleuchten und angehen.
Die RBB-Doku-Serie Aufgeschlossen, die Roomtour. Morgen erscheint eine neue Folge auf YouTube und dann sukzessive weitere. Spannendes Thema und das war Redakteur Marc Feuser. Ich bedanke mich.
Gerne.
Nächsten Dienstag werden die Studenten-Oscars in Los Angeles verliehen. 14 Nachwuchsfilmemacher aus aller Welt bekommen diesen begehrten Preis und mit dabei Tamara Denitsch aus Berlin. In ihrem Kurzfilm Istina, Wahrheit, geht es um Pressefreiheit und Gewalt, konkret gegen eine Reporterin aus Belgrad, die sowohl dort als auch in Deutschland bei ihrer Arbeit bedroht wird. Es ist Tamara Denitschs Abschlussfilm an der Hamburg Media School und natürlich ein toller Erfolg. Also ich freue mich sehr, dass sie Zeit für uns hat. Herzlich willkommen im Studio.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Tamara Denitsch, erstmal Glückwunsch natürlich zu diesem Oscar. Sie fliegen bald los zur Akademie nach Los Angeles, nehme ich an?
Ja, morgen früh um 8
geht's los. Schon, gut, genau. Mit ein bisschen Vorlauf, großartig. In diesem Jahr sind da fast 2500 Filme tatsächlich eingereicht worden bei diesen Studenten-Oscars. Also wirklich eine Menge Konkurrenz. Wie ist das dann eigentlich abgelaufen? Haben Sie dann einfach so einen Anruf oder eine Mail bekommen? Ja, Sie haben gewonnen, oder?
Tatsächlich gibt es da mehrere Vorauswahlen. Und zwar kriegt man erstmal eine E-Mail-Benachrichtigung, dass man unter die Semifinalistinnen gekommen ist. Das waren dann, glaube ich, insgesamt pro Sektion ungefähr 16, 17 Filme. Dann gibt es nochmal eine Benachrichtigung, dass man Finalist, Finalistin ist. Das sind dann die letzten 8. Und von den letzten 8 gibt es dann die 3, die Gold, Silber oder Bronze gewinnen. Und was wir tatsächlich gewonnen haben, erfahren wir dann erst nächste Woche Dienstag.
Also wird es nochmal spannend.
Es wird nochmal spannend.
Aber ich vermute, dass der Jubel dann schon erstmal da war, ne? Dass sie überhaupt gewonnen haben. Das ist ja schon.
Naja, überhaupt unter den letzten 3. Ich sage auch ganz ehrlich, es ist natürlich immer toll, Gold zu gewinnen. Aber im Prinzip sind wir alle einfach super happy, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, überhaupt was gewonnen zu haben. Und die Chance haben, jetzt auch im Team nach L.A. zu fliegen.
Sind natürlich auch in wirklich guter Gesellschaft. Also wenn man jetzt mal zurückblickt, wenn man diesen Studenten-Oscar vielleicht nicht kennt, aber da haben Regisseure wie Spike Lee und Robert Zemeckis den gewonnen und deren Karrieren, da braucht man glaube ich nicht viel zu sagen. Reden wir mal über diesen Gewinnerfilm. Das ist ein Kurzfilm von, naja, immerhin 30 Minuten, also für einen Kurzfilm dann doch gar nicht so kurz. Istina, die Wahrheit. Eine Fotojournalistin in Belgrad schießt immer wieder Bilder von Demos, von Aufmärschen rechtsextremer Gruppen und wird eben auch konkret bedroht dort, bei ihrer Arbeit, aber sie nimmt das erstmal so hin, bis es dann aber lebensgefährlich wird. Ein Stein fliegt ins Büro, verfehlt sie nur knapp und daraufhin geht sie dann nach Deutschland, aber letztlich ist es da auch nicht sicherer. Also wie kam sie auf dieses Thema, wie kam sie auf diese Geschichte?
Eigentlich ist für sie schon Alltag, bedroht zu werden. Und das ist unseren Recherchen nach, sowohl in Serbien als auch in Deutschland, haben wir mit zahlreichen JournalistInnen gesprochen, die eben ihren Fokus auf, ob es jetzt Investigativjournalismus ist, wie die Redaktion Krieg in Serbien, in Belgrad, oder ob es jetzt in Deutschland jetzt in Bezug der Fokus auf AfD und Rechtsextremismus ist, dass es eigentlich schon zum Arbeitsalltag dazugehört, mindestens verbal attackiert zu werden, wenn man vor Ort ist, eben aber auch online belästigt zu werden. Und für unsere Protagonistin war eigentlich dann der Entschluss, sobald es ihre Familie getroffen hat und sobald die Bedrohung quasi in die eigenen vier Wände gekommen ist, einen Schlussstrich ziehen zu müssen, um ihre kleine Tochter zu schützen.
Und ist das eine Erfahrung, die Sie auch gemacht haben oder wie kamen Sie dahin?
Tatsächlich basiert die Geschichte auf verschiedenen Ereignissen, die wirklich JournalistInnen passiert sind. Also wir haben da sehr, sehr eng mit JournalistInnen in Serbien und in Deutschland zusammengearbeitet, auch sehr eng mit Reporter ohne Grenzen zusammengearbeitet. Und es ist ein fiktiver Film, es ist eine fiktive Geschichte, dass das, was passiert, alles einer Fotojournalistin namens Jelena passiert. Mhm. Aber die Elemente sind traurigerweise based on true events.
Also Jelena flieht dann ja wegen der Bedrohungen, haben Sie ja gesagt, auch weil ihre Familie dann betroffen ist, mit aber ihrer Tochter nach Deutschland. Und da erlebt sie aber bei ihrem Einsatz auf Demos in Hamburg auch immer stärkere Anfeindungen und Gewalt.
Hör auf, Fotos zu machen!
Hey, hey!
Hör auf, was mich nicht an!
Ganz
ruhig! Verpiss dich!
Wir gehen schon. Bitte halten Sie Abstand.
Ich will keine Fotos von
mir. We have to leave.
Jelena, go! Scheiß Pressefotze!
Tamara Dänisch, was sind denn das für Demos konkret? Also Sie haben eben gesagt, rechtsextrem oder AfD, aber so ganz wird das ja im Film nicht klar.
Einerseits wollten wir eben einen konkreten Zeitbezug machen, aber da es eine Fiktion ist, war es uns auch wichtig, sage ich mal, über das aktuelle Zeitgeschehen hinaus, das jetzt nicht ganz klar zu definieren. Wir selber auch, also der Kameramann André Stahlmann und ich, wir waren selber auch zur Recherche auf 2 Großdemos in Leipzig und in Dresden und haben da die Erfahrungen mit in den Film einspielen lassen. Aber wir haben jetzt nicht explizit eine Bewegung nennen wollen, weil wir es universell halten wollten, weil es ein globales Problem ist, dass der Rechtsruck einfach immer stärker wird, international.
Ja, wobei man sagen muss, also bei Demos ja, gibt es auch ganz andere politische Ausrichtungen und auch da Gewalt gegen Presse. Ne? Also ich würde sagen, das ist jetzt nicht auf eine Richtung unbedingt festgelegt. Warum geht denn diese Fotografin dieses Risiko immer wieder ein, obwohl sie ja weiß, wie gefährlich das ist?
Natürlich will ich dazu nochmal sagen, zu dem Punkt, den Sie vorher genannt haben, unseren Recherchen nach mit den JournalistInnen, die haben uns gesagt, dass es ganz klar ist, dass die Attacken überwiegend eben von rechts ist, dass man da einen sehr großen Unterschied machen kann. Mhm. Und das würde ich gerne nochmal betonen. Deren Erfahrung ist eben, was verbale und physische Gewalt angeht. Naja, sie geht das Risiko ein. Sie sieht einfach das Problem an der Sache, dass das wachsende Misstrauen der Bevölkerung gegen Medienschaffende, und sie setzt sich durch ihre Arbeit ja gegen die Korruption ein.
Gegen Korruption?
Gegen Korruption unter anderem und gegen Rechtsextremismus. Und das ist natürlich ein Idealismus aus idealistischen Gründen, warum sie das verfolgt. Aber sie das ja auch dafür tut, für die Zukunft ihrer Tochter.
Gut, das kann man natürlich so sehen. Andererseits kann man auch sagen, klar, sie geht das Risiko ein und auch damit gefährdet sie ja ihre Tochter, weil sie dann eben selber betroffen ist. Und ich verrate jetzt natürlich nicht, wie das Ende des Films ausgeht, aber sie hat ja auch die Möglichkeit oder sie hätte die Möglichkeit, was ganz anderes zu machen. Auch das klingt an im Film, ne? Dass sie also sich bewusst für diese politische Arbeit entscheidet und gegen ihr privates Glück in Anführungsstrichen. Wie viel von ihrer eigenen Überlegung, was ihr eigenes Leben angeht, steckt da drin?
Naja, also es ist jetzt kein biografischer Stoff, auf keinen Fall. Die Idee, über eine Fotojournalistin und Demonstrationen und Fake News zu machen, das hatte unser Drehbuchautor David Lorenz. Von mir ist natürlich der kulturelle Hintergrund inspiriert, weil ich selber eben in Serbien Familie habe und einen großen Teil meiner Kindheit da auch verbracht habe, auch mit einer alleinerziehenden, geflüchteten Mutter aufgewachsen bin. Aber inhaltlich gibt es da keine biografischen Überschneidungen.
Gut, dann lassen wir es mal dabei. Ist da wirklich ein schöner Film zu sehen. Ein wichtiger Film ist Die nahe Wahrheit. Wird mit einem Oscar prämiert und zwar eben in dieser Sparte narrative Erzählung zusammen mit zwei weiteren Werken von Nachwuchsregisseuren aus Österreich und aus Norwegen. Da gibt es dann eben, wie Sie auch gesagt haben, Gold, Silber und Bronze. Wissen wir noch nicht, wie die Reihenfolge ist. Was bedeutet dieser Preis für Sie? Geht es ums Geld wahrscheinlich eher weniger? Worum geht's?
Ja, ums Geld. Ich weiß ehrlich auch gar nicht, wie hoch die dotiert sind. Darum geht's eher weniger, würde ich sagen. Es geht natürlich darum, dass es eine riesige Reputation ist und eine riesige Anerkennung fürs ganze Team. Man muss halt daran denken, das ist ein Studierendenfilm. Das heißt, wir sind so sehr angewiesen gewesen auf ehrenamtliche Arbeit. Und das ist natürlich eine riesige Bestätigung für alle, die involviert waren und die wochenlang sehr schwer für diesen Film gearbeitet haben. Und natürlich ist es jetzt auch für uns toll, dass ein Film mit so einem Thema so eine Reichweite bekommt, so eine Aufmerksamkeit bekommt. Und natürlich individuell, klar, es ist hoffentlich, wir wissen es ja nicht, hoffentlich auch ein Karrierebooster.
Genau, dass sich dann vielleicht die Türen danach weit öffnen. Auf jeden Fall drücken wir die Daumen für die nächste Woche. Am Dienstag werden die Studenten-Oscars in Los Angeles verliehen und Regisseurin Tamara Denic aus Berlin ist dabei. Also viel Glück, gute Reise und vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.